Also nochmal von vorn. Viele Grüße von den Geschwistern vom Goetheplatz. Sie freuen sich auch immer wieder über die Verbindung, die besteht und die wir auch so praktisch leben dürfen und gestalten dürfen. Der Predigttext oder das Thema, was uns heute vorgegeben ist, das sind zwei Bibelstellen, die uns da nahegelegt sind, die betreffen eigentlich ein Stück auch unsere Situation. Es ist sehr warm, es ist heiß und das Thema ist auch sehr heiß. Wie du mir, so ich dir. Das ist könnte sehr warm werden, dieses Thema. Und es ist der Gedanke gewesen, was ich eigentlich schön fand, selig sind, die Frieden stiften. Das soll so ein Stück auch als Thema über diesem Sonntag, über diesem Miteinander stehen. Ein junger Mann wird in seiner Familie gemobbt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, vielleicht sogar erlebt habt. Vielleicht habt ihr es gehört, mal von anderen. Interessanterweise wird er gemobbt in der Familie. Die Familie ist ja nun eigentlich, oder sollte ein Schutzraum sein für die ganzen Glieder der Familie, wo die Kinder sich wohlfühlen, wo Eltern miteinander sich ergänzen und wohlfühlen. So ist eigentlich der Gedanke gewesen und das Ziel gewesen. Und aber gerade in diesem Bereich, wo wir sagen, das ist eigentlich ein geschützter Bereich, da fühle ich mich wohl, dort kommt ganz schnell und ganz häufig auch ein Problem auf. Die Familie, um die es jetzt hier geht, da ist auf einmal das Thema Neid ganz aktuell. Im Miteinander kein Friede, sondern Neid. Und wer das schon mal erlebt hat und erfahren hat, der weiß, wie schwierig das ist. Da ist der eine Papas Liebling, der andere ist Mamas Liebling. Und schon sind die anderen, die da nicht Lieblinge sind, in der Distanz auf einmal. Wir sind nicht, angenommen, so steht der Eindruck vielleicht, wir sind nicht geliebt. Und interessant ist auch, wenn jetzt sowas passiert in der Familie, dass dann die Betreffenden auch gut dabei sind, diesen Eindruck zu verstärken. Na, dass man eben, wenn man Mamas Liebling ist, der Mama auch was Gutes tut, damit man noch mehr Liebling wird. Oder auch umgedreht, Papas Liebling, nicht, dann putze ich eben mal das Auto oder grabe irgendwas um im Garten, damit ich diesen Eindruck noch verstärke und noch deutlicher mache. Wie reagieren die anderen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Bei einem kann man sagen, wie kriege ich das Problem weg, wie beseitige ich das? Entweder ich sage, geht mich nichts an, ich mache so, sehe nicht, was rechts und links passiert, halt mir die Ohren zu, mach mein Ding für mich. Oder man kann auch sagen, ich werde ganz aktiv das Problem beseitigen. Ich werde das unterbinden, diese Geschichte, dass ich hintangestellt werde und dass ich da immer benachteiligt bin. Ich werde einfach das Problem beseitigen, diesen Problemfall beseitigen. Und so eine Situation ist uns in der Bibel beschrieben. Es gibt eine Familie in der Bibel, da ist das ganz aktuell und ganz konkret, diese Situation. Und die anderen Angehörigen der Familie, also das geht um Brüder, die sich untereinander nicht so grün sind, die klären das Problem, indem sie diesen einen speziellen Fall beseitigen. Und sie beseitigen das in einer Art und Weise, die sehr, sehr bedenklich ist. Sie nehmen nämlich diesen jungen Mann aus ihrer Familie, den Bruder, und lassen ihn verschwinden. Und damit es deutlich und sichtbar wird und klar wird, nehmen sie seine Anziehsachen, die den Neid bewirkt haben, hat nicht einen ganz schicken Anzug gekriegt, ganz toll. Alle waren neidisch. Das nehmen sie, zerreißen das, tauchen das in Blut und schicken das nach Hause und sagen, das haben wir gefunden. Kennst du das? Sagen sie zu ihrem Vater, kennst du das? Und der sagt, ja, klar kenne ich das. Hilfe, das war mein Kind. Nun ist er weg. Tot, irgendein Löwe oder was hat ihn gefressen. Man sieht es ganz deutlich zerrissen. Blut ist da. Und scheinbar hat sich das Problem gelöst. Es gibt keinen Neid mehr in der Familie. Zwei Bibelstellen sind uns da heute angegeben zu diesem Thema. Und das eine möchte ich jetzt lesen. Das steht im ersten Buch Mose, im 50. Kapitel. Dort, wo die Brüder gedacht haben, wir haben den Josef, ich denke, ihr habt inzwischen mitgekriegt, um welche Begebenheit es sich handelt, wir haben den Josef beseitigt, der ist weg, der hat mit uns nichts mehr zu tun. Sie werden auf einmal von der Realität eingeholt. Da lesen wir im ersten Buch Mose, im Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihrer Sünde, dass sie dir Böses angetan haben und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und nach seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, du hast uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Nun fürchtet euch nicht, ich werde euch eure Kinder versorgen, so tröstet er sie und redete zu ihrem Herzen. Ein paar Jahre vorher, so müssen wir sagen, was war da passiert? Was war da geschehen? Die Brüder hatten, hatte ich gesagt, haben den Josef gegriffen, haben seine Kleidung gegriffen, haben ihn aber nicht umgebracht. Das haben sie nur vorgespielt, ihrem Vater, das Zerrissene, das Blutgetränkte. Sie haben ihn verkauft, einfach in die Sklaverei verkauft. Und ich glaube nicht, dass sie das als Geldgier gemacht haben. Sie wollten einfach das Problem klären und wollten ihn los sein. Und dann gibt es eine Hungersnot in dieser Gegend und in Ägypten gibt es genug zu essen. Und diese Familie, die Brüder von dem Josef, kommen also nach Ägypten und wollen dort Getreide kaufen, weil das möglich gewesen ist. Und dort treffen sie auf den Josef. Undenkbar, nie für möglich gehalten, dass sowas passieren kann, dass das geschehen kann. Josef gibt sich ihnen zu erkennen, aber er zieht ihnen auch ordentlich die Ohren lang. Er macht ihnen ganz deutlich, was sie getan haben, was sie ihm auch zugefügt haben und was jetzt hier die Realität bedeutet. Der Josef war auf einmal wieder Realität in ihrem Leben. Und es war für die Brüder sehr schmerzhaft, das zu erkennen, dass eben nichts erledigt war, dass nichts geklärt war, dass das nur eine Luftblase gewesen ist, die geplatzt ist. Echte Schuld ist geblieben und war vorhanden. Der Josef hat es gesagt und auch all die Brüder haben das gesagt. Wenn nun Josef uns anfeindet und uns all das Böse vergibt, was wir ihm angetan haben, das war denen schon klar, wenn sie ihren Bruder in die Sklaverei verkaufen, dass sie dem nichts Gutes tun und ihn irgendwie befördern. Ich denke, die wussten damals schon, was Sklaverei bedeutet und wie das durchaus ausgeht und welches Ende so etwas haben kann. Ein Verbrechen hatten sie begangen, das war ihnen ganz klar. Der Josef, die Lebensgeschichte dem Josef, aber als Sklave, wurde er nach Ägypten verkauft, kam in ein Haus eines recht angesehenen Mannes, Potiphar, hat dort eine recht hohe Stellung inne und wird dort verleumdet, verklagt. Falsche Anschuldigungen ihm gegenüber werden ausgesprochen. Und das Ergebnis ist, da kommt ins Gefängnis. Unschuldig, unberechtigt ins Gefängnis. Dort im Gefängnis ist er einige Jahre, einige Zeit. Da werden zwei Leute eingeliefert, vom Pharao, bedeutende, der Bäcker in Mundschenk, also wichtige Leute für den Pharao, haben sich irgendwie ein bisschen daneben benommen, jedenfalls hat der Pharao sie ins Gefängnis gesteckt. Er ist dort im Gefängnis tätig und sie erzählen ihm einen Traum, was sie geträumt haben. Und er erklärt ihnen diesen Traum, den beiden Männern. Er sagt, was der Traum bedeutet und was es für Auswirkungen auf sie hat. Der eine wird hingerichtet und der andere wird begnadigt. Und zu dem, der begnadigt wird, sagt Josef, du, wenn du rauskommst aus dem Knast hier, dann denk an mich. Ich sitze unschuldig hier drin. Dann leg ein gutes Wort für mich ein. Dann tu einfach was Gutes für mich. Das wäre sehr schön. Und dort erlebt er Undankbarkeit. Der Mundschenk, um den geht es hier, kommt raus, wird wieder eingesetzt beim Pharao und denkt überhaupt nicht mehr an den Josef. Einfach weg, vergessen, abgehakt. Das war mal. Und dann erleben wir es, dass der Pharao was träumt und da fällt der Mundschenk ein. Hoppla, da war doch was, da gab es doch was. Und dann wird der Kontakt wieder hergestellt und der Josef wird an den Hof des Pharao geholt und übernimmt dort eine hohe Aufgabe, eine verantwortungsvolle Aufgabe für das ganze Land. Und das bringt der Josef jetzt seinen Brüdern ins Gedächtnis, als sie da vor ihm stehen als Bittsteller, weil sie nichts zu essen haben. Sie wollen gar ein bisschen Getreide haben. In Ägypten gab es Getreide. Und er reagiert und gibt ihnen trotz der Schuld. Und ich habe gestaunt, dass der Josef nicht einfach sagt, ja, wir machen einfach so Wischiwaschi drüber. Friedliche Koexistenz, das ist halt mal passiert, das ist gewesen. Friede, Freude, Eierkuchen, da passiert, da redet man nicht weiter drüber. Nein, und das finde ich schön an dem Josef, dass er das sehr deutlich anspricht. Und das ist auch etwas, was wir lernen sollen oder müssen. Wenn wir in eine Konfliktsituation kommen, dann wollen wir auch den Mut haben, oder sollten wir den Mut haben, das auch anzusprechen. Dass ich gekränkt wurde oder dass ich das nicht verstehe oder dass es doch anders gemeint und anders gedacht war. Nicht einfach so schweigen und schweigend drüber hinweggehen. Klärung ist nötig, können wir hier lernen. Aber wie verhält sich nun der Josef? Wenn mir das passiert, welche Macht habe ich denn? Was kann ich denn bringen? Was kann ich denn machen? Der Josef war der Chef, der zweite Mann nach dem Pharao. Da hätte man so machen brauchen, Knips, und hätte alles erklärt oder alles erledigt oder alles beseitigen können, was ihm passiert ist. Nichts von alledem macht er. Er missbraucht seine Stellung nicht. Aber er spricht die Schuld beim Namen an. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Das war ganz klar, eindeutig. Wenn du als Sklave verkauft wirst, da will man dir nichts Gutes tun. Ihr hattet Böses beabsichtigt. Ihr wolltet mich loshaben. Ihr wolltet diesen Neid, dieses Neidproblem geklärt haben. Und sagt nicht einfach, gut, Schwamm drüber ist gewesen, vergessen wir es einfach, reden wir nicht mehr davon. Aber er sagt, obwohl ihr das Böse getan habt, ich habe nicht das Recht, euch jetzt hier ja, zu bestrafen, zu beurteilen oder zu verurteilen, obwohl er es von seiner Stellung her machen könnte. Fürchtet euch nicht, als sie bei ihm sind. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Wer bin ich? Gott hat das letzte Wort. Er gibt die Regeln vor. Nicht meine Meinung, nicht mein Eindruck, nicht was gerade üblich und gängig und aktuell ist, ist das Entscheidende. Und jetzt müssen wir uns fragen, lass ich Gottes Absichten mein Leben bestimmen? Gott kann wenden, merke ich seinen Zeitplan. Josef im Gefängnis, der Mundschenk entlassen. Nix, keine Reaktion. Er hätte verzweifeln können, der Josef. Der hat mich vollkommen ignoriert jetzt. Und dann lesen wir in der Bibel, dass dann der Pharao ein paar Jahre später, zwei Jahre später, was geträumt hat. Und da fällt es dem Mundschenk ein, im Traum tatsächlich. Da gab es doch jemanden, der konnte mir Träume erklären. Und da habe ich gedacht, wenn der Mundschenk damals, als er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, sofort sich eingesetzt hätte für den Josef, dass der auch rauskommt, wäre der Josef rausgekommen, wäre bestimmt irgendwo verschwunden, nach Hause gegangen, seinen Eltern, eventuell seiner Familie. Und als er vorher auch geträumt hat, wäre niemand da gewesen, der ihm das hätte erklären können. Josef musste noch die Zeit im Gefängnis bleiben, damit das dann aktuell werden konnte. Bin ich mit Gottes Zeitplan einverstanden? Kann ich das akzeptieren, was er macht? Da könnten wir uns nebenbei fragen, wenn mir sowas geht wie dem Mundschenk. Denk an mich, wenn du aus dem Gefängnis kommst. Habt ihr das schon mal erlebt, dass Menschen euch angesprochen haben? Wenn du, dann denk bitte an mich. Oder wenn du, dann hilf mir an dem Punkt. Oder dann unterstütze mich hier und da und dort. Und wir vergessen das einfach. Wir denken gar nicht mehr darüber nach. Ist uns gar nicht wichtig. Hauptsache, ich bin raus. Hauptsache, mir geht's gut. Vergesse ich Verpflichtungen, die ich anderen gegenüber habe. Und wenn sowas passiert, welche Gedanken entwickeln sich da in mir? Was hat denn da Josef bestimmt gedacht? Ich weiß nicht, ob er im Gefängnis Lobpreislieder gesungen hat. Ich denke, er wird sich geärgert haben, wird Wut vielleicht gehabt haben auf den Mundschenk. Wie reagiere ich, wenn Menschen meine Erwartungen, meine Hoffnungen nicht erfüllen, die ja nach meiner Ansicht berechtigt sind? Ich habe ihnen doch was Gutes getan. Warum kommen sie mir da nicht entgegen? Habe ich dann Ärger? Entsteht Bitterkeit in mir, vielleicht auch sogar Rachegedanken in mir? Was hat der Josef gesagt? Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Gott hat alles gut gemacht. Weiß ich das? Mein Verhältnis zu Gott. Gott hat alles gut gemacht. Meine Schuld ist vergeben. Welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben? Gott hat gut gemacht, hat alles gut gemacht in meinem Leben, in meinem Alltag. Ja, macht das wirklich gut mit mir? Bin ich zufrieden mit dem, was ich erlebe, was mir begegnet, was ich erfahre, was ich höre? Und es ist mir interessant gewesen hier bei dieser Begegnung mit Josef oder bei dieser Begebenheit mit Josef. Josef schaut zurück. Das ist gewesen. Verkauft, im Gefängnis gewesen, verleumdet worden, nicht beachtet worden. Und dann diese Stellung bekommen am Haus, am Hof des Pharao. Und von dem Rückblick schaut er dann nach vorn, voraus. Ich, fürchtet euch nicht, sagt er, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Diese Perspektive, die daraus entsteht, habe ich sowas? Oder bleibe ich im Rückblick stecken und habe keinen Ausblick, keinen Blick nach vorn, keine Hoffnung, keine Zuversicht, kein Vertrauen? Anfeindungen erlebe ich vielleicht, Unterstellungen, Missverständnisse in der Familie wie bei Josef, im Alltag, auf Arbeit, in dem, wo ich tätig bin, vielleicht auch in der Gemeinde. Dass Dinge, die ich tue, die ich gerne tue, die ich mit Begeisterung gemacht habe, auf Unverständnis stoßen, auf Ablehnung vielleicht sogar stoßen, auf Missverständnis stoßen. Was könnte ich lernen? Ich habe keine Macht wie ein Josef, dass ich sagen kann, jetzt geht es so und so los. Ich bin der zweite Mann. Und zum anderen, die Brüder sind gekommen und haben ihn um Vergebung gebeten. Ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder. Was passiert, wenn mein Gegenüber, mit dem ich gerade so ein bisschen im Clinch bin, nicht um Vergebung bittet? Wie reagiere ich dann, wenn er nicht um Vergebung bittet, wie die Brüder hier? Das war ja einfach für den Josef. Sie lagen, steht in der Bibel, sie lagen vor ihm. Und er konnte ihnen das zusprechen. Und da kommt der zweite Bibeltext in unser Thema hinein, der für diesen Tag mit vorgesehen ist. Und den lese ich euch vor. Da steht nämlich im Römerbrief. Und zwar steht es dort im Kapitel 12 im Römerbrief, ab Vers 17. Paulus schreibt an die Römer, klar. Und dort schreibt er: Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu niedrigen. Und dann heißt es: Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und dann ein paar Aussagen, die ganz schwierig, also finde ich für mich, ganz schwierig umzusetzen sind. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Bei Josef war es die Verwandtschaft, die es betroffen hat. Sie kannten sich schon lange, sind gemeinsam aufgewachsen. Paulus schreibt hier aber an die Gemeindeverwandtschaft, so würde ich mal den Begriff nennen. Und wir kennen uns nicht so lange, wie die Brüder sich gekannt haben. Wir sind sehr unterschiedlich, nicht aus einer Familie, wir ticken unterschiedlich. Und nicht nur die Gemeindeverwandtschaft, auch darüber hinaus, denkt das Paulus. Sind wir auf das Gute bedacht, wie es an die Korinther schreibt? Nicht nur vor Jesus, sondern auch vor den Menschen. Bin ich einer, der wirklich Gutes weitergibt, gut, es ja, fördert auch in der Gemeinde, auch im Miteinander. Was mache ich denn, wenn ich Ähnliches wie Josef erlebe? Also Neid, Verleumdung, ja, niedermachen, klein machen. Wie verhalte ich mich? Denn diese Einflüsse, wo wir denken, die Gemeinde ist ein schöner, heiliger, guter Ort, die Gemeinde wird auch beeinflusst durch das, was um uns herum passiert, was unsere Gesellschaft ausmacht, wie das Miteinander in der Gesellschaft ist, das prägt auch teilweise oder dringt teilweise in die Gemeinde hinein. Wie verhalte ich mich? Wie gehe ich damit um? Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das klingt sehr theoretisch. Josef hat es erlebt. Und er hat es anders gemacht. Er hat es nicht so gemacht. Böses, das klingt immer eigentlich sehr unberechtigt. Wenn mir was Böses zustößt, dann sage ich immer, also dafür kann ich gar nicht, das ist dein Problem oder das ist diese Schuld von dem oder der. Ich habe alles gut gemacht. Böses ist immer negativ und fördert nicht das Miteinander. Und wenn mir Böses zugefügt wird, ist dann nicht Vergeltung berechtigt? Sollte ich ihm dann nicht die Ohren langziehen? Und sollte sagen, das stimmt nicht, was du machst. Du hast mir Schaden zugefügt. Jetzt mach das mal wieder gut. Hier ist meine zerbrochene Tasse, die du hast runterfallen lassen. Mach die ja wieder ganz. Wir merken, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was mir also angetan wird. Ist Vergeltung berechtigt? Da kommt euer Kind nach Hause, heulend. Der Nachbarjunge hat mich gehauen. Was sagt ihr als Eltern? Ja, du musst zurückschlagen. Darfst du nicht gefallen lassen. Muss er deutlich machen, dass sich das nicht gehört. Muss die Grenzen aufzeigen. Andere Reaktion ist, ich tue so, als hätte ich gar nichts gemerkt. Ich zeige einfach die kalte Schulter, geht mich nichts an. Mach, was du denkst, interessiert mich nicht. Oder vielleicht, na gut, ich soll nicht Böses mit Bösem vergelten, aber so ein paar kleine Nadelstiche, die sind noch erlaubt, wo ich so Pikser mal machen kann. Na, wo deutlich wird, ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Es ist nicht alles so nötig. Seid bedacht, schreibt Paulus, was ehrbar ist vor allen Menschen, so viel an euch ist. Lebt mit allen Menschen in Frieden. So viel an euch ist, auch eine ganz klare Ansage. Wir können nicht alles wieder gut machen. Dazu sind wir nicht in der Lage, das müssen wir auch einfach ein Stück stehen lassen und akzeptieren. Auch wir haben also Grenzen und sind begrenzt. Ich muss mich also entscheiden und dem nachstreben, was dem Guten dient. So hat Paulus ausgedrückt. Man könnte natürlich meinen, wenn ich was Böses tue und wenn ich was Böses tue, ne, dann kommt mir, wenn ich das euch in der Gemeinde sage, ich tue euch was Böses an, dann werdet ihr mir Gutes tun, ne? Soll der Böses nicht mit Bösem vergelten. Also könnt ihr überlegen, was ihr mir Gutes tun könnt. Bin, wie wir heute früh hergefahren sind, Schobauer Straße rein, Ampel wird gelb, denke gut, kann doch gelb werden, wir kommen noch durch, nehmen wir es durch bei Rot drüber gefahren dann. Ne? Also, ich habe Böses getan. Und wenn ich jetzt sage, wenn mich einer geblitzt hätte, habe ich auch schon erlebt. In der Stadt sage, wisst ihr, der Bibel steht, ihr sollt Böses mit Gutem vergelten. Da denke ich, da werde ich Kopfschütteln lernen. Es werden auch Dinge bestraft, Also wenn Menschen sich negativ verhalten, dann muss auch Recht und Ordnung sein. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, dann das Böse mit Bösem wieder zu vergelten, sondern was kann ich tun? Gott will, sagt er, dass alle Menschen gerettet werden, steht im Timotheusbrief. Und das soll mein Handeln bestimmen. Diese Errettung, die ich erlebt habe, habe ich sie erlebt, Errettung aus der Sklaverei, der Sünde, der Schuld, so wie sie Josef erlebt hat. Kann ich das weiterempfehlen? Kann ich das anderen erzählen und sagen, ja, das ist ein Weg. Dort kommst du raus aus diesem Kreislauf des Bösen. Gott hat es gut gemacht mit mir, sagt Josef. Und nun will ich es auch mit euch machen. Gott hat es gut gemacht mit mir und das ist mein Anliegen auch euch gegenüber. Ich möchte es auch mit euch gut machen, dass ihr das Gute erfahrt und erhört. Das ist seine Absicht, das ist sein Ziel. Die Gemeinde, wir haben Römerbrief jetzt hier, lebt davon, dass Gott nicht Böses mit Bösem vergelten möchte, sondern er hat in Jesus Christus das Böse besiegt, Heilung geschaffen, Rettung geschaffen. Und das ist das, was wir uns vergegenwärtigen müssen, was die Grundlage ist, die Basis ist für unser Verhalten. Jesus Christus hat diesen Kreislauf des Bösen durchbrochen. Und es ist ein Angebot, was uns gilt, was gegeben wird. Habe ich dieses Handeln Jesu in meinem Leben erfahren? Habe ich das schon erlebt? Und prägt es oder prägt er mein Verhalten? Und da muss ich sagen, von mir selber sagen, da bin ich noch lernender. Da habe ich noch lange nicht alles im Griff. Auch wenn ich sage, die Theorie, die kenne ich. Aber die Praxis sieht oft anders aus. Dass ich dann auch gleich, zack, Rollladen runter und alles Mögliche wünsche, bloß nichts Gutes. Die Brüder von Josef konnten ihm nichts zurückzahlen. Die waren dort gekommen als Bettler, als Hilflose, Mittellose. Sie konnten nichts tun. Und das ist die Frage jetzt. Muss ich erst auf die Reaktion der anderen warten? Wenn Josef gewartet hätte, hätte er gesagt, also das habt ihr mir alles angetan. Ich habe so und so viele Jahre, über 15 Jahre meines Lebens verbracht, teilweise im Gefängnis. Da könnt ihr mal ordentlich was zusammenlegen, damit was Gutes rauskommt. Hat er nicht gemacht. Und auf solche Wiedergutmachungen sollten wir auch nicht warten. Sollten wir nicht sagen, das erwarte ich jetzt von dir, dass du das und jenes tust und für mich das wieder in Ordnung bringst. Es gibt unsere Erfahrung eigentlich, dass das Böse nicht automatisch verschwindet. Es ist immer wieder, kommt das mal hoch, kommt das wieder, taucht es auf in ganz unterschiedlicher Form. Und darum dieser Hinweis von Paulus. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden, wenn es möglich ist. Damit ist auch die Option offen, dass es Dinge gibt, die nicht möglich sind. Aber es soll nicht unser Maßstab werden oder unsere Lebenseinstellung sein. Ich muss mich nicht bemühen, so ist es nicht gedacht. Gott spricht das letzte Wort und das ist eigentlich das Schöne, was auch wir für uns glauben dürfen. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Es gibt Regeln im Umgang miteinander. Ich kann vieles tun im Miteinander. Ich kann Gutes bewirken, kann Gutes tun. Aber letzten Endes muss derjenige, der mir Böses getan hat oder auch dem ich Böses getan habe, letzten Endes müssen wir das vor Gott noch verantworten. Und da wird das nochmal zur Sprache gebracht. Das ist auch ein Punkt, wo ich dachte, das, Das ist nicht einfach vom Tisch und weg und da denkt keiner mehr nach. Hier steht ganz deutlich, Gott wird das nochmal zur Sprache bringen. Wie er das macht, das geht uns nichts an. Das können wir nicht beurteilen. Aber es ist nicht so, dass es einfach gelöscht ist. Der Josef hat gesagt, wer bin ich denn? Bin ich denn Gott? Der wird das letzte Wort machen. Ich kann euch versorgen, ich kann euch Wohnung geben, ich kann euch ein Land geben, wo ihr wohnen könnt. Das kann ich alles machen. Aber wie Gott das am Ende beurteilt, das steht mir nicht zu. Und das heißt auch, dass ich nicht eigentlich zu allem Ja und Amen sagen muss. Auch als Christ habe ich Verantwortung in der Gemeinde, in meinem Umfeld, in der Familie. Ich muss nicht alles einfach so stehen lassen. Ich darf darauf hinweisen, auf Dinge, die nicht in Ordnung sind. Unsere Aufgabe ist es, unsere Möglichkeit ist es, Menschen zum Nachdenken zu bringen. Ich denke, das hat Paulus auch gewollt hier mit diesen Versen im Römerbrief. Auch wenn das so hart klingt, ne? Wie der Feind hungert, so speise ihn und so weiter. Und sollen Menschen darauf aufmerksam machen, dass es eine Befreiung gibt, dass es eine Rettung gibt in Jesus und durch Jesus Christus. Und darauf sollen wir hinweisen. Das sollen wir tun und nicht einfach mit der gleichen Keule dann zurückschlagen, mit der wir gerade eins drüber gekriegt haben. Und da ist da im Petrusbrief ein Vers, finde ich, der ist sehr schön. Und als Abschluss will ich euch das vorlesen. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklave Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft und fürchtet Gott. Wir haben vorhin das Lied gehört, miteinander gesungen. Wenn mich das Leben aus der Kurve trägt, dann hilf mir, Gott zu vertrauen. Und das wünsche ich uns und euch allen.